Deutschlandfunk Kultur heute.
Italiens Kultur unter Quarantäne, Geburten, die rückwärts ablaufen im Kunstmuseum Bonn, Kafkas Schloss als Ulknummer in Hamburg und neue Filme auf der Berlinale. Das sind die Themen dieser Sendung. Mascha Drost ist am Mikrofon. Herzlich willkommen. Mit der Modeerscheinung Polyamorie braucht man dieser Frau gar nicht erst zu kommen. Ganz oder gar nicht, Treue oder Tod. Dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man sich mit Undine einlässt. Ein Wasserwesen, das verflucht ist, jeden Mann zu töten, der es verlässt. Männertraum und Männeralbtraum, ein uralter Topos, der die Dichter der Romantik ebenso angeregt hat wie im letzten Jahrhundert Ingeborg Bachmann oder jetzt den Filmemacher Christian Petzold. Sein Wettbewerbsbeitrag Undine lief gestern auf der Berlinale und passend dazu gab es Wasser nicht nur auf der Leinwand, sondern auch Wasser von oben und von unten. Wahre Sturzbäche gingen gestern auf Berlin hinab und die zeigen, die Macht der Wasserwesen sollte man nicht unterschätzen. Für uns beobachtet Maya Elbenreich den Wettbewerb. Was für eine Frau ist denn Undine in dem Film von Christian Petzold? Eher ein magisches oder ein irdisches Wesen?
Auf den ersten Blick ist sie ein irdisches Wesen. Paula Bär spielt eine junge Frau unserer Zeit, die lebt in Berlin-Mitte und ist promovierte Historikerin. Und in dieser Funktion hält sie Vorträge über die Stadtgeschichte. Sie erläutert nämlich im Märkischen Museum die großen Stadtmodelle. Mit Vornamen heißt sie zwar Undine, sie setzt sich aber dann doch nicht mit dem Wasser, mit dem Sumpf auseinander, auf dem Berlin gebaut wurde, sondern mit den Gebäuden, die von Menschenhand darauf errichtet wurden. Also ihr Thema ist auf den ersten Blick erstmal nicht das Element Wasser, nicht die Natur, sondern die Zivilisation. Diese Undine hat einen Freund, der macht gleich zu Beginn des Films Schluss mit ihr und nach dem ersten Schock sagt sie ihm direkt ins Gesicht, sie haben es ja vorhin schon gesagt, Treue oder Tod, sie sagt nämlich zu ihm, dann muss ich dich töten. Und an dieser Stelle sind wir natürlich plötzlich mittendrin im Mythos, doch die Film-Undine schlägt dann doch erstmal einen anderen Weg ein und Christian Petzold, der Regisseur, hat das sehr treffend in einem Interview vor kurzem erklärt.
Wenn diese Undine, wie bei Ingeborg Bachmann, sagt, ich lasse mir das alles nicht mehr bieten, aber ich lasse mir auch diesen Fluch und diesen Mythos nicht mehr bieten. Plötzlich ein Mann begegnet, der sie um ihrer selbst willen liebt. Diese Liebe kennt sie nicht und wegen dieser Liebe möchte sie auf der Erde bleiben.
Ja, und dieser Mann, den spielt Franz Rogowski, der heißt Christoph, ist Industrietaucher und sein Element ist also auch das Wasser. Und da beginnt das Märchen. Die beiden erleben gleich zu Beginn so eine Art Taufe. Ein Aquarium zerbricht und beide gehen gemeinsam zu Boden, klitschnass. Das ist so mit ein bisschen sowas wie der erste gemeinsame Tauchgang der beiden, wenn man so will.
Und spielt der Film auch überwiegend unter Wasser?
Ja, unter Wasser in einem See in der Nähe von Wuppertal und dann über Wasser, nämlich im urbanen Berlin. Dieser Kontrast, diese Spannung durchzieht eigentlich den ganzen Film und es stellt sich dann Entspannung oder Schwerelosigkeit, besser gesagt, ein, wenn die Kamera uns mitnimmt unter die Wasseroberfläche. Christian Petzold, der ist bekennender Fan des Films 20.000 Meilen unter dem Meer aus dem Jahr 1954 und davon inspiriert erschafft er mit seinem Kameramann Hans Fromm wirklich eine Traumwelt, eine Art Zwischenwelt da unter der Oberfläche. Wenn Undine und Christoph also ins Wasser eintauchen, dann ändert sich natürlich der Klang, es ändern sich die Farben, es ändern sich ihre Bewegungen, das Tempo, der Rhythmus. Dann verschwimmen im wahrsten Sinne des Wortes die Grenzen zwischen ihren beiden Welten. Das Wasser ist ja Undines natürlicher Lebensraum und bei aller Begeisterung fürs Tauchen birgt das Wasser für Christoph aber letztendlich doch auch immer Lebensgefahr, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Ich finde aber, diese Unterwasserbilder sind nicht so ganz frei von Kitschgefahr, wenn die Wasserfrau da mit dem Erdenmann gemeinsam herumschwimmt. Oder auch sonst, finde ich, ist das Wasserthema so ein bisschen überstrapaziert. Natürlich ist der grundlegend für den Undine-Topos, aber doch zu viel so in den Details. Da wird ein tropfender Wasserhahn in Großaufnahme gezeigt. Mhm. Die Wände in Undines Wohnung sind dunkelgrün gestrichen oder die viel Vorhänge Symbolik, davor den Fenstern. Viel Symbolik, genau. Sie wirkt so ein bisschen, als hätte sich die Nymphe da irgendwie bei der Inneneinrichtung selbst verwirklichen wollen.
Christian Petzold hat das zum zweiten Mal mit diesem Duo gedreht, mit Paula Beer und Franz Rogowski. Das letzte Mal bei der Anna Segers-Verfilmung Transit, ja ein sehr, sehr politischer Film. Wie ist das hier? Ist das Gegenstück durchweg ein Märchenfilm?
Ja, also die Besonderheit bzw. die Parallele zu dem Transit, zu der Anna Seghers-Verfilmung, auch mit diesen beiden, ist natürlich, dass ein alter Stoff bzw. eine vor vielen Jahrzehnten schon geschriebene Geschichte von Anna Seghers in der Jetztzeit verfilmt wird. Das hat natürlich schon, da schwingt was mit, da changiert es so ein bisschen zwischen den Zeiten. Das kann man natürlich schon als ein bisschen politisch schon mal lesen. Aber natürlich haben wir es hier auch mit einer ganz universellen Beziehungsgeschichte, einer Liebesgeschichte zu tun zwischen Undine und diesem Taucher Christoph. Also die Sehnsucht nach dem lebenslangen, dem ewig treuen Partner, die ist natürlich hier ganz bestimmt. Und das ist eben das verbindende Element zwischen den beiden, ist nun mal das Wasser. Vordringlicher finde ich aber eigentlich hier die innere Entwicklung der Undine. Wir haben ja vorhin den Ton von Petzold schon gehört, der da auch nochmal auf Ingeborg Bachmann zu sprechen bekommt. Das Aufbegehren gegen den Mythos, der ihr ja bisher in den vergangenen Jahrhunderten keine Freiheit zur eigenen Entscheidung ließ. Und diese Undine hier schwimmt aber jetzt nicht mehr in einem abgelegenen Waldsee und wartet da, ja, womöglich Jahrhunderte auf den Mann, der sie braucht, sondern sie lebt jetzt ein selbstbestimmtes Leben in der Großstadt. Allein das ist natürlich schon mal die Geschichte einer Emanzipation. Und Petzolds Undine ist ja eben auch unterwegs im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Da liefert sie durchaus Politisches, also der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, der Einzug des Humboldt-Forums, der Umgang mit der Geschichte sozusagen, der wird hier zwischen den Zeilen ordentlich kritisiert. Ja, ansonsten finde ich aber, fehlt dieser Undine der politische bis früherer Petzold-Film. Es ist und bleibt in erster Linie ein märchenhafter Liebesfilm ohne die gewohnte Dringlichkeit. Ich habe den Eindruck, dass der Film oder auch der Filmemacher vielleicht doch ein bisschen zu sehr verliebt war in diese beiden Protagonisten.
Märchen, Mythos und Moderne. Undine, der Wettbewerbsfilm von Christian Petzold. Danke an Maya Elmenreich. Und morgen geht es an dieser Stelle um die Nebenreihen der Berlinale. Bis Sonntag wird uns der Wettbewerb hier noch begleiten. Nicht in den Fängen von Zauberwesen, sondern von unsichtbaren Strukturen, von unheimlichen Mächten befindet sich der Mann K. Landvermesser und angeblich auf das Schloss bestellt. Aber wo ist dieses geheimnisvolle Schloss? Auf welchem Wege kann man mit dessen Bewohnern in Kontakt treten? Denn keine Straße führt zum Schloss, Zitat, sie führte nur nahe heran. Dann aber, wie absichtlich, bog sie ab. Und wenn sie sich auch vom Schloss nicht entfernte, so kam sie ihm doch auch nicht näher. So heißt es in Kafkas Romanfragment Das Schloss, Stoff für unendlich viele und verschiedenste Interpretationen. Wofür steht es? Ist es Symbol für Hierarchie und Machtstrukturen oder für göttliche Gnade oder für die unerreichbare Welt der Väter oder? Am Hamburger Schauspielhaus hat sich der Regisseur Viktor Bodo für eine Deutung wider den kafkaschen Ernst entschieden. Ob das des Rätsels Lösung ist, weiß Michael Lages.
Der blöde kleine Witz vom Beginn ist leicht zu überhören, gibt aber diesem Blick auf Kafka Richtung und Stimmung vor. Als dieser fremde Herr da, der sich als Landvermesser ausgibt, sich dem rätselhaften Schloss genähert habe, jammert ein nuschelnder Bediensteter, habe der Fremde doch tatsächlich das Schloss kaputt gemacht. Ein Vorhängeschloss, das den Zugang zur riesigen Baustelle sichern sollte, die Bühnenbildnerin Zita Schnorbel entworfen hat. Schloss also und Schloss. Eine Pointe aus der Wortspielhölle. Dieser Hamburger Versuch mit Kafka bleibt in der Folge abendfüllend albern.
Sie schauen sich das Schloss an?
Ja, ich sehe es nicht so richtig von hier aus.
Das Schloss gefällt Ihnen nicht.
Warum nehmen Sie denn an, dass es mir nicht gefällt?
Keinem Fremden gefällt es.
Mit der grandiosen, bühnenhaushohen Baustelle prägt die Aufführung immerhin ein weitaus stärkeres Bild als das Dorf, das normalerweise und wie im Roman die zutiefst durchbürokratisierte Lebens- oder besser Nicht-Lebenswelt des Schlosses spiegelt. In den unüberschaubaren Gerüsten, Gängen und Plattformen des Schnabelbaus wird tatsächlich eine Art Betriebsstruktur kenntlich, mit allen inneren Hierarchien und Abhängigkeiten, die zwar angeblich von der Betriebsleitung im Schloss organisiert und kontrolliert werden, aber offenkundig nie irgendeine Art von Effizienz erwirtschaften. Alle Prozesse laufen im Grunde immerzu leer, fantasievolle Dysfunktionalität ist oberstes Gesetz, selbst bei so etwas fundamental Einfachem wie dem Telefonieren.
Ich habe die Nummer vom Schloss gewählt. Zurzeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Bitte haben Sie noch einen kleinen Moment Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich persönlich für Sie da. Kong, kong, kong,
kong, kong, kong. Und durch all diesen Irrsinn driftet nun Josef K., der Landvermesser, der irgendwann mal bestellt worden ist und nun angestellt werden will, obwohl ihn offenkundig niemand wirklich braucht. Nur die verschiedenen Frauen im Betrieb sind ihm gewogen. Die ruppige Wirtin und deren Tochter, die in der Küche beschäftigt ist. K. wird sie später heiraten wollen. Dann noch eine Küchenhilfe und die Frau von K.s direktem Vorgesetzten. Zur eigenen Arbeit kommt der Landvermesser derweil nie. Er vermisst stattdessen Frauen, die einen wie ihn vermisst zu haben scheinen. Der Rest ist bürokratisches Spektakel, sehr viel Warten, ohne Sinn und Zweck, aber sehr geschwätzig.
Bist du mir böse?
Ist er ihr böse?
Warum sollte er Ihnen böse
Warum
sein?
Warum sollte er ihr böse sein?
Nein, ich bin nicht böse, ich wundere mich bloß.
Sie wundern sich sehr viel, weil
er
Sie ein Fremder
sehr viel,
sind.
Weil ein Fremder ist.
Das war der erste Teil, aber eine Pause gibt es nicht.
Das ist noch so ein schneller Spaß. Einer fährt über die Bühne von rechts nach links in dem Moment, wo eigentlich Pause wäre, aber eben nicht ist. Bodos Inszenierung schaltet in all dem labyrinthischen Geplapper immer mal wieder blitzschnell in den Ulk-Modus. Das ergibt zwar immer Lacher, aber auch einen nicht nur produktiven Effekt. Der Rest des Textes nämlich meandert nun im Grunde ziel- und sinnlos vorbei, als warte er nur auf die Witze des Regisseurs. Von so etwas wie einer interpretierenden Haltung ist gar nichts zu entdecken. Und merkwürdigerweise erscheinen auch die Darstellerinnen und Darsteller in diesem Wimmelbild bald wie bunt durcheinander wirbelnde Abziehbilder. Jeder und jede fühlt sich einigermaßen wohl mit den eigenen, gut trainierten Tricks und Effekten. Aber selbst Carlo Ljubeck als Land- und Frauenvermesser zeigt in der zentralen Partie kaum mehr als gut geölte Oberflächlichkeit. Dieser Versuch mit Kafkas Schloss mag voller Effekte und Verspieltheit sein. Die Inszenierung ist rekordverdächtig schnell und sehr musikalisch, putzmunter und sehr harmlos. Bedrohung, Gefahr und blanke Angst vor undurchschaubarer Macht sind hier nicht zu erahnen. Genau das könnte aber doch das Ziel sein im Umgang mit diesem Kafka. Bei Viktor Bodo in Ungarn wie in so vielen anderen Gegenden der Welt, deren undurchschaubare Staatsgewalt der Zivilisation gerade abhanden zu kommen droht.
Meint Michael Lages. Gestern war die Premiere von Kafkas Schloss am Schauspielhaus in Hamburg. Wie sehr wir uns selbst bestimmen können und wie wir von den Strukturen unserer Umgebung bestimmt werden, welche Kräfte formen, bestimmen und lenken uns als Individuen? Diese Fragen führen uns direkt von Kafka zu Candice Price, südafrikanische Künstlerin. Sie lebt in Berlin und Fragen von Individualität und Identität beschäftigen sie schon seit vielen Jahren. Unter anderem zeigte sie auf der Kunstbiennale in Venedig im Jahr 2017 die Arbeit Love Story im Pavillon von Südafrika, in der die Geschichten von 6 Menschen auf der Flucht erzählt wurden. Einmal von ihnen selbst und ein anderes Mal von bekannten Hollywood-Schauspielern. Die Zuschauer wurden mit der Frage konfrontiert, welchen Geschichten sie bereitwilliger zuhören konnten. Das Kunstmuseum Bonn zeigt nun eine Retrospektive mit Arbeiten von Brights aus rund 3 Jahrzehnten. We are not your demoiselle, lautet der Titel. Und bei Demoiselle denkt man sofort an die Demoiselle d'Avignon von Picasso. Anja Reinhardt, worauf weist der Titel hin?
Ja, da haben Sie schon ganz recht. Der weist tatsächlich, würde ich denken, auf die Demoiselle d'Avignon von Picasso hin, denn das ist ja eine Nacktdarstellung von Frauen aus der Perspektive eines Mannes. Das finden wir natürlich in der Kunstgeschichte zuhauf. Und das ist sicherlich etwas, wogegen Candice Braids sich wehrt. Also erstmal die männliche Perspektive, die Darstellung von Nacktheit, die Frau sozusagen als Objekt, das dann auf dem Bild zu sehen ist. Bei ihr geht es um was anderes. Und auch darauf spielt der Titel an, natürlich auch zu sagen, wir sind sowieso nicht eure Mädchen, eure Fräuleins, so, um es mal etwas altmodisch auszudrücken, sondern es geht natürlich immer um die Stellung der Frau, um Identitätsfindung eben auch und wie die Frau in der Gesellschaft gesehen wird, welche Rolle sie hat und ja, wie diese Rolle eben auch gemacht wird sozusagen. Da ist ja nicht nur die Frau für zuständig, sondern eben auch der andere Teil der Bevölkerung, die Männer.
Und wie setzt sie diesen Themenkomplex jetzt um?
Also es gibt in Bonn mehrere Videoarbeiten zu sehen, die sich eben mit Identitätsbildung und mit weiblicher Identitätsbildung nicht nur, aber auch beschäftigen. Also es geht natürlich auch noch um Identitätsbildung sozusagen. Candice Braids kommt aus Südafrika, der mit Nationalität eben zu tun hat. Aber wenn wir jetzt mal bei den Frauenthemen bleiben, dann geht es immer um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Und ganz speziell liegt da der Fokus in Bonn auf dem Aspekt Sexarbeit. Und da gibt es eine Arbeit zu sehen, die heißt TDLR. Das ist so ein Kürzel, was man gerne in SMS zum Beispiel benutzt für Too Long Didn't Read. Die Botschaft muss möglichst kurz sein. Das ist sozusagen eine Art Musical mit Popmusik. Und da gibt es einen 12-jährigen Jungen, der redet über die Arbeit von Sexarbeiterinnen. Das ist sehr politisch eben auch, weil da auch eine Geschichte aufgegriffen wird, dass Amnesty International 2015 Sexarbeit entkriminalisieren wollte. Das ist auch ein Anliegen, das Candice Braids teilt. Das wurde wiederum von sehr prominenten Hollywood-Schauspielerinnen, die haben sozusagen dagegen gearbeitet. Die haben gesagt, sie möchten, dass Prostitution verboten wird. Und diese Arbeit zeigt eigentlich ganz schön, dass Prostitution und Sexarbeit sowieso schon mal nicht das Gleiche ist, sondern die nimmt sozusagen Sexarbeit als Arbeit ernst und eben diese Frauen ernst. Und es geht eben nicht nur um Entkriminalisierung, sondern es geht natürlich auch um eine Form von Gleichberechtigung dieser Frauen in der Gesellschaft und dass sie auch einen Teil für diese Gesellschaft mit ihrer Arbeit leisten.
Eine Arbeit in der Ausstellung ist neu, hat der Ausstellung auch ihren Titel gegeben und war zumindest teilweise noch nie zu sehen. Labor, das ist ja der Titel der Bonner Schau, ein sehr vieldeutiger Titel. Um was geht es da?
Ja, Labor als englisches Wort hat natürlich mehrere Konnotationen als bei uns Arbeit, wie man es erstmal übersetzen würde, sondern Labor heißt zum Beispiel auch Geburtswehen. Und es gibt zu sehen 6 Filme von Frauen, die ein Kind gebären. Diese Filme werden aber rückwärts abgespielt. Das Ganze ist sehr intim sozusagen präsentiert. Es gibt so eine Art Rondell, in das man durch einen Vorhang eintritt. Und in diesem Rondell sind dann eben auch nochmal 6 Monitore, die aber auch nochmal abgetrennt sind, mit Vorhängen zu sehen. Und darauf laufen eben diese Filme rückwärts gezeigt ab. Und es geht darum, dass Sprösslinge, Autokraten in den Mutterleib zurückgeschickt werden.
Sie klingen nicht vollständig überzeugt.
Also es gibt dazu eben auch noch ein matriarchales Dekret. Und ehrlich gesagt, wenn man das liest, dann klingt das schon fast autoritär. Und das, finde ich, ist das Problem an der Arbeit. Also man kann das ästhetisch nochmal ganz anders beurteilen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber wenn man sich gegen Autokraten wendet, dann weiß ich nicht, ob das das richtige Mittel ist. Also es geht wirklich darum, die Lösung oder Bestrafung ist, Leute wie Trump, Orban oder Putin in den Mutterleib zurückzuschicken. Die Mütter sagen eben, naja, das ist kein gutes Produkt, also muss es wieder, ich will nicht sagen entsorgt werden, aber es läuft ein bisschen darauf hinaus. Kunst ist eigentlich nicht dazu da, um solche eindeutigen politischen Botschaften zu senden, sondern Kunst ist doch eigentlich dazu da, Fragen zu stellen. Was eben auch noch, finde ich, problematisch ist an dieser Geschichte, ist, dass es da einen Diskursjargon gibt, mit dem diese ganze Arbeit eingebettet wird in einen theoretischen Rahmen, der das Ganze auch so ein bisschen verschleiert. Also wo man das Gefühl hat, hier wird was Hochtheoretisches aufgebaut, aber letztendlich ist die Botschaft hochproblematisch, würde ich sagen.
Werke von Candice Braids im Kunstmuseum Bonn, Anja Reinhardt war das. Vielen Dank. Wer in Venedig heute Masken trägt, dann trägt er keine Karnevalsmasken, sondern solche aus der Apotheke. Karneval, das große Fest, ist abgesagt, nicht nur in Venedig. Ganz Norditalien wurde eine Quarantäne verschrieben und das wirkt sich auch auf die Kultur aus. Wie genau, das hat Henning Klüver für uns herausgefunden.
Mit viel Schwung setzte das Orchester des Teatro alla Scala vorgestern am Samstagabend zur Ouvertüre der Premiere von Rossinis Il Turco in Italien an. Gestern am Sonntag blieb der Vorhang jedoch unten. Das Publikum konnte am Nachmittag auf einem Aushang der Scala im bürokratischen Stil einer Verlautbarung lesen: Es wird mitgeteilt, dass im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus die Aufführung des Teatro alla Scala als Vorsichtsmaßnahme in Erwartung weiterer Entscheidungen der zuständigen Behörden abgesagt werden müssen. Der Virus, der sich in den vergangenen Tagen in einem Gebiet südlich von Mailand ausgebreitet hatte und unter anderem auch in Turin, Padua oder dem Aostatal aufgetreten war, hat zur Absage fast aller Kulturveranstaltungen zwischen Turin und Triest geführt. Auch öffentliche Veranstaltungen des Karnevals in Venedig wie in Mailand, der nach lombardischem Ritus bis kommenden Sonntag andauert, wurden abgesagt. Alle Kinos und Theater bleiben geschlossen. Buchhandlungen veranstalten keine Lesungen mehr, Popkonzerte dürfen bis auf Weiteres nicht stattfinden. All das geht auf Anordnung der Regionalverwaltungen zurück. Das gilt auch für museale Einrichtungen, etwa für die Mailänder Pinakothek Brera oder die Triennale. Sogar der Mailänder Dom darf nicht mehr betreten werden, Priester sollen in Kirchen keine Messen mehr lesen. Was einerseits in den Medien als Vorsichtsmaßnahme begrüßt wird, findet nicht überall ungeteilte Zustimmung. Uns betrübt das. Das ist ein böses Zeichen und es stellt uns vor Probleme. Fiorenzo Grassi von der Leitung des Teatro Elfo Puccini, der größten Privatbühne Mailands, weist nicht nur auf Verträge und Kosten hin. Er betont die soziale Bedeutung des Theaters, besonders in Krisenzeiten. Wenn Geschäfte von Supermärkten bis zu Kaufhäusern und ebenso die Restaurants weiter geöffnet bleiben können, sei das ein Widerspruch. In der Millionenstadt Mailand habe es bislang nur einen einzigen Fall einer Erkrankung mit dem Coronavirus gegeben. Man solle den Menschen die Möglichkeiten geben, gemeinsam Vertrauen zu entwickeln. Sonst komme es zu Panikreaktionen, wie bereits bei ersten Hamsterkäufen gestern am Sonntag. Vorbeugung tut Not, einverstanden. Wir schließen seit heute für eine Woche. Doch das Zeichen, das man so gibt, ist falsch. Wie es scheint, hatte auch der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala von der Sozialdemokratischen Partei zunächst für eine weitere Öffnung wichtiger Kultureinrichtungen plädiert. Er konnte sich aber nicht gegen die von der Lega regierte Region Lombardei durchsetzen, die in diesem Fall bestimmend ist. Was bleibt, ist die vielleicht vage Hoffnung, die Ausbreitung des Virus bis zum kommenden Wochenende in den Griff zu bekommen, damit die Vorhänge wieder aufgehen können.
Corona legt Norditaliens Kulturszene lahm. Das war Henning Klüver. Und jetzt die Kulturmeldungen von und mit Katja Lückert.
Ja, mit Film haben wir angefangen. Mit Film geht die Sendung auch zu Ende. Der Filmproduzent Harvey Weinstein, so gerade die Eilmeldungen, wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Weiteres heute noch im Programm. Bereits am Freitag vergangener Woche ist die deutsch-amerikanische Dichterin und Übersetzerin Liselle Mueller gestorben. Sie wurde 96 Jahre alt und war die erste und bisher einzige in Deutschland geborene Dichterin, die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Das war im Jahr 1997. In Deutschland kannte man Liselle Mueller, die kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Familie nach Amerika auswanderte, wenig. Nach einem Studium der Soziologie beschäftigte sie sich an der Universität von Bloomington, Indiana, besonders mit Märchenforschung. Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1953 begann sie, Gedichte zu schreiben. 1965 veröffentlichte sie ihren ersten Gedichtband. Das Hamburger Auswandererhaus zeigte bis vor wenigen Wochen eine Ausstellung zum Leben und Werk der Dichterin, die Direktorin Simone Eick über Liselle Müllers Dichtkunst.
Es ist eine sehr distanzierte Dichtung, also sie nimmt sich selbst sehr weit zurück und sie schaut sozusagen auf ihr Leben sehr, sehr beobachtend. Also was ich sehr beeindruckend fand, war, es gibt dann solche Sätze wie, die Mutter stirbt, die Sonne scheint, die Sonne lacht. Also das ist so ihre Herangehensweise und sie mischt immer diese Elemente auch mit Märchen und Mythen und mit dem realen Leben.
Soweit Simone Eick, Direktorin des Hamburger Auswandererhauses. Heute begannen in London die Anhörungen zum Auslieferungsantrag gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Das deutsche Penn-Zentrum hat am Vormittag mit zwei Lichtinstallationen auf der britischen und der amerikanischen Botschaft in Berlin gegen die Inhaftierung protestiert und den menschenunwürdigen Umgang der britischen Justiz mit Assange kritisiert. Sollte Julian Assange an die USA ausgeliefert werden, drohen ihm dort bis zu 175 Jahre Haft, womöglich sogar die Todesstrafe. Die amerikanischen Justizbehörden werfen ihm vor, die Veröffentlichung geheimen Materials von amerikanischen Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan ermöglicht zu haben. und schon einmal etwas vom grünen Drehen, vom Green Shooting gehört? Das ist eine sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative der Filmbranche und der Kulturstaatsministerin, um mehr Klima- und Umweltschutz bei der Einstellung von Filmen walten zu lassen. Wie könnte das zum Beispiel aussehen? Verwendung von Ökostrom, von emissionsreduzierten PKWs und LKWs, einem Verzicht oder eine deutliche Reduktion von Dieselgeneratoren, Flugreisen und umweltschädlichen Substanzen, den Einsatz nachhaltigen Caterings, sowie konsequente Mülltrennung und die Verwendung von energiesparenden Leuchtmitteln. Film- und Fernsehproduktionen, die also auf diese Weise umweltfreundlich drehen, sollen in Zukunft mit einem nationalen Zertifikat für grünes Drehen belegt werden.
Und das war Kultur heute. Nach uns kommen die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Mascha Drost war am Mikrofon. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.